So, kurz entschlossen von Skype auf Hangout on Air geswitcht. Wir sind jetzt live. Wir werden natürlich wenige Zuschauer haben, weil keiner weiß, dass wir jetzt live senden. Aber das ist ja völlig egal, Stefan. Wir wollten uns ja nochmal unterhalten zum Thema künstliche Intelligenz und zu den ganzen dystopischen Szenarien, die so von unterschiedlichen Seiten veröffentlicht werden. Thema Entlasten statt Entlassen. Künstliche Intelligenz vernichtet nicht Jobs, sondern Tätigkeiten. Ja, wenn du dir, sag mal, die Quellen anschaust, die ich dir auch geschickt habe, vom Bundesarbeitsministerium über Klaus Schwab bis hin zu der Studie von Osborn und Frei, geht es eigentlich immer nur darum, Szenarien darzustellen, wie Arbeitsplätze wegfallen, wie man die Produktivität erhöht und weitere Effizienz in Unternehmen ausschwitzt. Wie siehst du das?
Ja, diese Studien sind mit diesem Anspruch auch geschrieben worden oder haben auch diese Zielrichtung gehabt. Es ging gar nicht darum, also wenn man mal diese sehr viel zitierte Studie von Osborn Frei nimmt, sehr genau, sehr detailliert, dann kann man jetzt methodisch fragen, ob das sauber ist, darzulegen, was die potenziellen Substitutionspotenziale durch künstliche Intelligenz sind und kommen dann einfach aufgrund einer sehr, ich sag mal, sterilen Recherche dazu, was kann man, wenn man einen Arbeitsplatz zerlegt, prinzipiell heute oder in absehbarer Zeit, der Zeithorizont ist bei denen 2030, durch KI und Roboter an Tätigkeiten ersetzen. Das ist aber, weil es eine sehr strukturierte Vorgehensweise des Auseinanderdividierens von Arbeitsschritten ist, eigentlich eine unzulässige Art und Weise, wie man sowas wirklich seriös strukturieren kann, sondern das ist aus akademischer Sicht die einzige Möglichkeit, überhaupt irgendwie einen Griff an diese Problematik zu kriegen. Aber natürlich geht es nicht darum zu sagen, ein bestimmter Arbeitsplatz wird vollständig automatisiert, sondern wenn, dann geht es immer darum, ein bestehendes Arbeitsplatzprofil transformiert in ein anderes und welche Rolle zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Technologien dabei spielen. Und dann ist die Frage nicht, fällt der Arbeitsplatz weg, sondern wie verändert sich der Arbeitsplatz im Laufe einer sehr langen Zeit oder wie ändert sich auch das Profil des Arbeitsplatzes, wie es heute ist. Die Annahme, dass in 15 Jahren alle Arbeitsplatzprofile genauso aussehen wie heute, ist ja irrig, sondern es werden Arbeitsplätze wegfallen, es werden neue, heute noch gar nicht bekannte dazukommen. Und die KI und Robotertechnik wird in Verbindung mit dieser Transformation eine große Rolle spielen. Aber es wird nicht so sein, dass man sagt, in 15 Jahren wird die Hälfte aller Arbeitsplätze wegfallen. Das macht sich gut in der Presse, ist aber keine seriöse Herangehensweise, um diesem Problem da Herr zu werden.
Aber kennst du irgendeine Studie, die mal den Blickwinkel anders ausrichtet? Außer, dass man sagt, was kann jetzt eine Speed Factory quasi an Produktionsarbeitsplätzen wegfegen? Was kann das Unternehmen an Produktivitätsgewinn erwirtschaften und Rationalisierungseffekte erreichen über KI und Robotik? Wie kann man dann nochmal 2, 3% rausholen zur bestehenden Organisation? Ist das Problem vielleicht nicht auch darin zu sehen, dass man in den alten industriekapitalistischen Kategorien weiterdenkt? Also das, was man seit dem 19. Jahrhundert macht, macht man auch weiter und dann setzt man auch KI an und dann wird eben noch mehr, dann wird, weiß ich, dann gibt es Lean Management, Lean Produktion und sonst was. Ich habe also bei den ganzen Studien, die ich auch jetzt im Studium dann ausgewertet habe, da gibt es eine Bachelorarbeit, die darüber geschrieben wurde, da sind die ganzen Studien mal ausgewertet worden. Ich habe keine einzige gesehen, die da mal anders vorgeht.
Ja, im Prinzip hast du die Antwort vorweggenommen. Wenn man neue Probleme mit alten Methoden versucht zu lösen, dann wird man, wenn die Probleme sich zu weit von dem entfernen, was den Erfahrungs- und erwartbaren Horizont angeht, den man so sich vorstellen kann, wird man natürlich richtige Antworten auf falsche Fragen bekommen. Und das ist in fast allen dieser Studien der Fall. Es gibt in einigen Studien, wenn man zwischen den Zeilen liest, allerdings schon Hinweise darauf, dass dort Leute arbeiten, die auch weiterdenken. Die Osborne-Studie zum Beispiel wird immer nur zitiert, es werden immer die 80% der Studie also, zitiert. Aber was interessanter ist in dieser Studie ist, was in den letzten Seiten beschrieben wird, nämlich was sind eigentlich die Fähigkeiten, die den Menschen erhalten bleiben, weswegen es eben dann keine Automatisierung gibt. Weil das ja eigentlich dann die Herangehensweise ist, wenn man auf der einen Seite quantifizieren kann, dass bestimmte Tätigkeiten bald automatisierbar sind, dann ist ja eine plausible Frage, was bleibt denn auf unabsehbare Zeit für Maschinen nicht machbar? Und da kommen Osborne frei auf sehr konkrete Aspekte und das muss man natürlich dann weiter runterbrechen und dann sagen, wie zum Beispiel aus der Politik heraus, wie müsste man Arbeit entwickeln, diese Aspekte eine besondere Rolle spielen in der Zukunft der Definition von Arbeitsplatzprofilen.
Und was ist das konkret?
Bei Osborne frei, wenn ich dabei bleiben kann, sind das drei Aspekte. Der erste Aspekt immer dann, wenn es um soziale Interaktion geht, das heißt Empathie herstellen zwischen Menschen, sind Fähigkeiten, wenn ich die Maschinen nicht abbilden können. Das ist ein Phänomen, was heute jeder mitkriegt, der an einem Bildschirm sitzt und plötzlich kommt rechts unten so ein kleines Icon rein, da steht, ich chatte jetzt mit dir und die erste Überlegung ist immer, ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine? Ja, dieses Uncanny Valley Problem, wann fühle ich mich wohl, wenn ich mit einem Menschen interagiere, egal um was geht und wann kann es eine Maschine sein und wo ist eigentlich der Unterschied oder woran erkenne ich das? Also immer da, wo soziale Interaktion eine Rolle spielen wird und das wird in diesem Begriff Conversational Commerce und so weiter, wird das immer wichtiger. Da wird es auch wichtig, dass Menschen das machen und nicht Maschinen. Maschinen spielen eine bestimmte Rolle, Chatbots spielen eine bestimmte Rolle, aber es gibt einen Übergangsbereich oder einen Zwischenbereich. Im einfachsten Fall ist es so, die Maschinen machen die was heute die FAQ ist, die Fragen, die immer gestellt werden. Und immer dann, wenn es diffizil wird, kommen Menschen dazu. Oder wenn sie bereit sind, das als Premium-Service zu nutzen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft ein typischer Telekom-Anbieter sagt, wenn jemand nicht bezahlt, dann muss er mit dem Chatbot vorlieb nehmen. Und wenn er mit dem richtigen Menschen, egal was er für ein Problem hat, Probleme lösen will, egal ob die einfach oder schwer sind, dann zahlt er halt drauf, weil es ein Mensch ist. Dann ist es ein Premium-Service geworden. Der zweite Aspekt bei Osborne frei ist, immer dann, wenn unstrukturierte Umgebungen relevant sind für eine bestimmte Tätigkeit. Als Beispiel kann man da immer nennen, Notfallambulanz. Also das, was unheimlich schlecht strukturierbar ist und wo es eigentlich darum geht, Muster zu erkennen und dann gegebenenfalls zu bestimmten Tätigkeiten Maschinen heranzuziehen, aber wo die Komplexität der Umgebung, also der wirklich haptischen, visuellen, optischen, wie auch immer Umgebung durch Maschinen nicht erfassbar sind und geschweige denn, wenn es erfassbar wäre, natürlich kann man es aufzeichnen, einen Sinn herzustellen, der notwendig ist in dieser Umgebung. Das wird Maschinen noch sehr lange nicht gelingen. Da können wir noch Jahrzehnte drauf warten. Ja? Deswegen dauert es auch noch so lange, bis wir endlich Haushaltsroboter haben, die alles machen, weil das sehr unstrukturierte Umgebungen sind. Ja? Kinderzimmer, Wäschehaufen, ja? Solche Sachen.
Ja. Schade.
Ja, genau. Ja. Und der dritte Aspekt fällt mir gerade nicht ein, muss ich mal grübeln, aber was waren relevante, die da eine Rolle spielen. Und es ist viel interessanter, dann darüber nachzudenken, was zeichnet denn eben potenzielle, heutige und potenziell zukünftige Arbeitsplätze aus, wo diese Fähigkeiten, von denen man jetzt schon absehen kann, damit da werden Roboter noch lange dran knabbern oder Chatbots, wo man so eine Kombination aus automatisierbaren oder Werkzeugen, die vieles automatisieren, mir zur Seite stellt, damit ich genau dann die anderen Sachen, die den besonderen Mehrwert durch Menschen darstellen, wo es da so eine Kombination gibt, die sehr intuitiv miteinander harmoniert. Das setzt aber voraus, dass man ganz anders auf Arbeit guckt und auf die Art und Weise, wie Arbeit sich entwickeln wird, das ist klar.
Da müsste man natürlich auch dann anfangen, so langsam die Arbeit auch anders zu organisieren. Also wenn ich mir anschaue, ich habe heute eine Kolumne geschrieben, wo ich mir angeschaut habe, in welche Richtung Marketing und PR gehen. Also wenn die immer weiter in die Richtung Marketing Automation gehen oder sich über Kennzahlen definieren, über Tracking, über SEO etc. und nicht mehr über die individuelle Qualität der Story oder den Content so auszurichten, dass er situativ ist, dass er den Kontext berücksichtigt. Also in dem Moment, wo ich anfange, selber in diese Ecke zu marschieren, mechanistisch zu agieren, biete ich mich ja förmlich an als Opfer der künstlichen Intelligenz.
Genau. Also gut, jetzt gibt es mehrere Aspekte. Wenn ich gucke natürlich als Einzelperson anders drauf, als Politiker, der Entscheidungen treffen muss über, sagen wir mal, das zukünftige Schulsystem. Ja? Wenn ich mich selber entscheiden müsste, was würde ich denn heute lernen, damit ich in 20 Jahren irgendwas Interessantes machen kann, dann würde ich auf bestimmte Aspekte achten, die eine besondere Relevanz spielen, für egal, was für einen Job ich in Zukunft mache. Ja? Jetzt fällt mir auch der dritte Aspekt ein von Osman Frey. Immer da, wo es um Kreativität mit Kontext geht, so nennen die das ungefähr. Ja? Das heißt, was ist Kreativität? Angeblich können ja Computer inzwischen Beatles-Songs schreiben und besser malen als Monet und so weiter. Was da wirklich passiert ist, dass die Journalistin nicht versteht, dass es um was ganz anderes geht. Es geht darum, dass Software in der Lage ist, bestimmte Muster zu erkennen und dann aus diesen Mustern Regeln abzuleiten, in denen sie ähnlich gelagerte Kunstwerke schaffen. Die aber sind gerade keine Kunstwerke, weil der Kontext fehlt. Weil das Original, also wenn eine Software in der Lage ist, es gibt ja so eine App, die heißt Prisma, die kann aus jedem Bild einen Roy Lichtenstein machen. Ja, funktioniert. Was aber nicht funktioniert ist, dass die App entscheidet, welches Motiv gewählt wird. Das heißt, auf der einen Seite werden Muster, wie gemalt wird, werden durch diese App abgebildet, aber nicht die Muster, warum entscheidet sich Lichtenstein zum Beispiel immer für große Porträtaufnahmen. Ja, so. Das heißt, wenn ich mir heute durch diese Prisma-App Roy Lichtenstein das Bild angucke, dann ist meistens die Motivwahl schon falsch, weil derjenige, der das gemacht hat, nicht verstanden hat, dass es eben der richtigen Motivwahl bedarf, damit man Roy Lichtenstein möglichst nahe kommt. Und das ist genau der Kontext. Roy Lichtenstein hat entschieden, in einem bestimmten Kontext in den 60er Jahren bestimmte Motive in einer bestimmten neuen Art und Weise zu malen und hat damit innerhalb eines Kontexts Kreativität bewiesen, der damals da war. Aber heute kann man nicht sagen, eine Software ist kreativ, weil sie wie Lichtenstein malt, sondern sie kann Lichtenstein nachmalen. Das können Chinesen aber auch. Ja? Wenn man irgendwie Geld in die Hand nimmt und sagt, ich möchte jetzt einen echten Lichtenstein haben, der von Chinesen für wenig Geld im 100er-Pack irgendwie produziert werden kann. Das ist eben nicht kreativ, sondern das ist kopiert. Ja? Und auch wenn man sagt, das hört sich an wie Beatles, aber es sind keine Beatles. Es liegt daran, dass die Muster gleich sind, aber es ist eben nicht kreativ neu. Und das kreativ Neue ist dieser dritte Aspekt von Osman Frey. Immer dann, wenn ein Job es erfordert, Kreativität im Kontext zu verstehen und kreativ zu handeln, in einem Kontext, der hochkomplex ist und der lange nicht durch künstliche Intelligenz im Detail erfasst werden kann, bleibt beliebig Raum für diejenigen, die sagen wir mal, sich darauf einlassen, kreativ zu sein. Ich glaube, dass das die meisten können, aber die Ausbildung und die Sozialisation bei uns nicht geeignet ist, das zu fördern bei Kindern. Und das dann leider verloren geht. Aber diese Aspekte werden immer wichtiger. Und je früher die angelegt sind und dann auch geschult werden und eingeübt werden, desto besser.
Ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview mit dem Wiener Organisationswissenschaftler Professor Martin Kornberger. Und der sagte, ein Einfallstor für eine weitere Reduzierung von Arbeitsplätzen sind halt die alten Logiken, wie Unternehmen nach wie vor strukturiert sind. Im Prinzip müssten sie eigentlich anfangen, das Kollektiv intelligenter zu organisieren, so nach Matching-Kriterien beispielsweise, wie Wikipedia arbeitet, dass man eben nicht mehr Menschen in Kästchen packt, sondern nach ihren Talenten dann immer situativ oder im Kontext entsprechend einsetzt. Wenn man sich die Rekrutierungspolitik, wir stehen ja kurz vor der Fachmesse der Zukunft Personal, anschaut, dann sind das immer noch die alten Mechanismen. Ja. man stellt jemand an, um jemand dann einzustellen. Also man packt ihn dann irgendwo in ein Organigramm. Diese Logiken gehen ja auch in die Falle der künstlichen Intelligenz und der Automatisierung.
Ja. Das grundsätzliche Problem ist eigentlich, wenn es einen Schlüsseltreiber gibt für bestimmte Entwicklungen, dann heißt es nicht, dass sich alle anderen automatisch mitentwickeln, die nicht sehr offensichtlichen Zusammenhang darstellen. Und gerade große Organisationen oder ich sag mal, das Personalgeschäft insgesamt, Personalentwicklung und so weiter, ist schlichtweg sehr zäh. Ja, es hat sich in den letzten 30, 40 Jahren für mein Gefühl nicht viel getan. Es haben sich keine Paradigmen grundsätzlich geändert, wie man mit Personal umgeht, wie man Leute auswählt, wie man sie fördert, ob man sie überhaupt fördert und so weiter. Das heißt, zum Beispiel Personalabteilungen werden gerade links und rechts überholt von dem, was demnächst alles automatisiert ist. Und die müssen sich natürlich fragen, was ist eigentlich deren neue Rolle? Und so ein Kongress sollte sich nicht so sehr um Personalfragen kümmern mit Blick auf die Bewerber, sondern eher so eine Nabelschau, was soll ich heute und was soll ich zukünftig sein? Und habe ich heute die richtigen Fähigkeiten, um das in absehbarer Zeit zu entwickeln? Weil notwendig ist es schon lange, aber das Beharrungsvermögen solcher Strukturen ist wahnsinnig hoch. Ja? Und es ist erstaunlich und das hängt dann auch wieder mit Kulturen zusammen. In Deutschland ist es noch extremer als zum Beispiel in Amerika. Es hat aber auch mit dem Personal oder mit den Bewerbern zu tun, die sich heute grundsätzlich ja auf Stellen bewerben. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe, kriege ich den Job nicht. Wenn ich Initiativbewerbung mache, habe ich meistens interessante Gespräche, mindestens interessante Gespräche. Und öfters habe ich wirklich auch interessante Stellenangebote bekommen. Und das hat was damit zu tun, dass ich mit dem, was ich tue und was sagen wir, meine Vergangenheit ist oder meine Karriereschritte, dass ich in diese Schema nicht reinpasse, die online dann erfasst werden. Ja? Also mein Personalprofil passt nirgendwo rein und ich habe öfters Gespräche geführt, wo Leute gesagt haben, ja, ich habe mir diese 15 Seiten durchgelesen und jetzt wollte ich noch mal wissen, ich verstehe trotzdem nicht genau, was sie eigentlich machen und jetzt erklären sie das mal. Und dann liegt es an mir, die Verbindung herzustellen zwischen vermeintlich nicht zusammenhängenden Sachen, die in meinem Lebenslauf auftauchen. Das ist ganz interessant. Mhm. Und dann ändert sich plötzlich aber auch dieses Gespräch, weil dann geht es nicht mehr darum, wir suchen jemanden für eine bestimmte Stelle, sondern wir suchen jemanden, der möglichst viel, möglichst flexibel machen kann. Und wir wollen das Vertrauen haben, dass egal was kommt, diese Person damit umgehen kann. Und dann ist es eine andere Art von Einstellungsgespräch, was da geführt wird und auch eine andere Art von Suche. Dann suche ich nicht nach einem Matching, ja, der erste große Fehler ist immer Matching, sondern dann suche ich nach Diversity, dann suche ich nach T-Profilen, dann suche ich nach allen möglichen, aber nicht nach einem Algorithmus wird mir den Match zwischen dem passenden Bewerber und meinem Anforderungsprofil geben, weil die erste Lüge ist ja schon das Anforderungsprofil. Da steht meistens drin, dass die Leute belastbar und kreativ sein sollen. Wenn sie das wirklich sind, werden sie rausgekickt. Ja, also suche ich schon Leute, offiziell suche ich Leute, die ich nachher gar nicht haben will, weil ich entweder nicht verstanden habe, was es heißt, kreativ zu sein oder weil ich das nur tue, weil das irgendjemand erwartet, aber weil es auf jeden Fall nicht mit dem Algorithmus zusammenpasst, der dann die kreativen Leute raussucht. Die will ich ja gerade nicht haben. Ja. Ja? Sind es absurde Dinge, die da passieren. Und damit kann eine KI natürlich nicht umgehen. Ja. Damit können heute Menschen irgendwie umgehen, auch diese Widersprüche aushalten, aber Maschinen noch längere Zeit nicht.
Da bist du aber sehr geschickt in deinem Vorgehen.
Wie, mein Vorgehen?
Bei der Bewerbung.
Ich bin pragmatisch. Ich bin alt genug, dass ich, dass ich sehe, was funktioniert und was nicht. Meine Fähigkeit der Zukunft ist, schnelle Lernkurven und Muster erkennen. Und aufgrund meines Alters habe ich ein paar Muster erkannt, die junge Kollegen noch nicht haben, die dann öfter in die Falle tappen, in solche Fallen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und die das dann entweder schnell lernen oder eben immer wieder in die gleiche Falle gehen. Ja?
Also ich würde mal sagen, 99% der Bewerber machen es auf dem klassischen Weg.
Ja, aber ich verstehe es auch, weil natürlich kann ich mir da was anderes erlauben, weil ich einfach einen anderen Hintergrund habe inzwischen und Erfahrung habe und so weiter. Und ich verstehe, dass jemand, der die Dynamik nicht kennt, der noch nicht viele Muster dieser Qualität in seinem Leben erkannt hat, dass die immer wieder auftauchen und dass sich das da repliziert und so weiter, dass die natürlich denken, sie müssen einer bestimmten Erwartung genügen und so weiter. Ja, das fängt ja schon beim, wie ziehe ich mich an, was erzähle ich da, wie dynamisch trete ich auf und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die da eine Rolle spielen. Und das ist letzten Endes ein Teil einer Persönlichkeitsentwicklung, die jemand da für sich machen muss, wenn er in so einem Umfeld bestehen will. Am Ende geht es um Flexibilität, um Schuspe, sich einfach in jeder beliebigen Situation auszukennen. Ja?
Den ersten Fehler machen dann aber auch schon die Schulen und Hochschulen. Denn wenn ich mir anschaue, nach welchen Kriterien dort ausgebildet wird, da wird ja dann auch immer geschaut. Ne? Also an der Business School schaffst du dir eine Karriere bei einer Unternehmensberatung oder du gehst dann halt in die Logistiksparte oder du gehst, weiß ich nicht, in die Big Data Analyse. Also da wird ja diese Formung nach diesem Kästchenprinzip ja schon angelegt.
Ja, genau. Genau. Und ich meine, ich habe auch so angefangen. Ich habe auch in Kästchen angefangen und habe dann erst im Laufe der Zeit verstanden, dass die Kästchen miteinander in Verbindung sind, dass das aber nicht abgebildet ist, in dem, was ich lerne, wie ich lerne, wer was von mir will. Und heute gibt es sehr wenige Gelegenheiten, wo Menschen dahin geführt werden, sich genau in dieser Komplexität zurechtzufinden oder da diesen Zugang zu bekommen. Das muss man selber machen. Und ich sehe auch nicht, dass sich das ändert, sondern die meisten Dinge, man sagt, jetzt sind wir mal kreativ oder jetzt mal, Design Thinking ist ein typisches Beispiel, ja. Der neue Okkultismus der Innovation, ja. Das kann man machen, aber wenn ich sehe, wie die Menschen im Design Thinking versinken, also wirklich ertrinken, weil sie gar nicht verstehen, was da passiert oder wie sie sich da verhalten sollen, weil ihnen alles Rüstzeug fehlt, überhaupt locker zu sein und kreativ zu sein, dann sieht man ja gleich, das ist eine Methode, die funktioniert für die meisten nicht, weil sie von ihrer Persönlichkeit gar nicht dafür angelegt sind, in so einem Prozess eine dramatische Rolle zu spielen, ja? Eine Sparring-Rolle für jemanden. Und dann gibt es wieder das Problem. Also das ist sehr stark aufgesetzt. Ja? Es ist eine Mode. Es löst aber die eigentlichen Probleme nicht, die eigentlich viel tiefer liegen. Und man kann sich jetzt entscheiden, wenn man betroffen ist, ich bin der Einzelne betroffen, wie gehe ich damit um? Das ist das eine. Als Firma muss ich entscheiden, was will ich für Leute haben, welche Kultur entwickle ich da und was tue ich dafür, diese Kultur zu entwickeln? Was nehme ich dafür in Kauf auch? Wo arbeite ich gegen, sag mal, das, was normalerweise im Markt gemacht wird? Und mir fallen in meinen ganzen Jahren, in denen ich in vielen Firmen mich schon bewegt habe, nur zwei Geschäftsführer ein, die für sich sowas erkannt haben, dass sie verstanden haben, wie sie eigentlich so eine Kultur schaffen und was das für ein Aufwand ist, der Menschen hervorbringt oder sie heranführt an diese Art und Weise des Umgehens mit der Komplexität von Geschäft, von Gesellschaft, von Politik, was auch immer. Ja? Also es ist selten. Ich sehe, es ist durch Persönlichkeiten getrieben, die bereit sind, auch drauf zu zahlen, aus Überzeugung. Nicht aus ökonomischem Interesse in erster Linie.
Und die zwei Persönlichkeiten wären?
Ja, die möchte ich nicht nennen, weil das, ohne die zu fragen. Aber es sind KMUs. Es sind jeweils Firmen, die sehr klein sind, was auch schon eine Aussage ist. Es ist keine Konzernstruktur. Die eine hat 20 Mitarbeiter, der andere 40 oder 50. Das heißt, es hat schon was mit der Struktur zu tun. Es gibt ja so ein Gesetz, dass eine Organisationsstruktur, die größer als 150 Personen ist, automatisch so eine Eigendynamik bekommt, in der es nicht mehr gut ist, weil man sich nicht mehr direkt kennt. Ja? Durbins Gesetz oder so. Und das ist für mich ganz bezeichnend, ja? Dass man also mit sehr willensfähigen, kompetenzstarken, erfahrenen, auch weisen Führungspersönlichkeiten so eine Struktur schaffen kann. Aber die hört genau da auf, wo du nicht mehr als eine von diesen Personen hast oder die dann möglicherweise das Unternehmen auch verlässt oder sowas. Und dann kippt es wieder. Ja? Also es ist immer sehr fragil. Aber das ist auf der einen Seite der Erfolg dieser Firmen, die sich sehr gut behaupten. Auf der anderen Seite ist es aber auch, sie müssen sich immer gegen das stellen, was andere sagen, wie es eigentlich zu sein hat. Das ist ganz interessant.
Aber was wären denn deine Empfehlungen? Wir wollen uns ja darüber unterhalten, dass die KI ja eigentlich nicht Jobs vernichtet, sondern Tätigkeiten. Was wären deine Empfehlungen an die Unternehmenswelt und vielleicht auch an die Wirtschaftspolitik oder Bildungspolitik, entsprechend auch Konsequenzen zu ziehen aus dem, was jetzt zum Beispiel Watson kann oder was
Ja.
andere Systeme können? Also beispielsweise, wenn ich mir meine Lokalzeitung anschaue, wo von 10 Meldungen 9 von der Agentur kommen, dann sage ich, okay, es lebe der Roboterjournalismus, der kann das nicht schlechter. Oder skriptgesteuerte Callcenter-Agenten oder überall da, wo man eigentlich so 0815-Prinzipien ablaufen lässt, bis hin zum stationären Einzelhandel, wo kein Fachpersonal mehr da ist, sondern in den Shops irgendwie 23-jährige ja, Shopmanager werden, die schlechter bezahlt werden als ein Verkäufer bei McDonald's. Die müssen einfach nur frühmorgens das Licht einschalten und abends wieder abschalten, wo ihnen also alles von der Ferne aus der Zentrale vorgeschrieben wird, welche Musik gespielt wird, welche Licht angemacht wird, in welchem Winkel ein Pullover präsentiert wird. Also es ist ja kein Witz, das ist wirklich so, dass das da mal viele Ketten so machen. Das schreit alles nach Automatisierung.
Ja, das ist die Automatisierung, wenn ich es will und wenn ich dabei sag mal, quantifizierbare Veränderungen haben will, ja, dann brauche ich so ein Konzept. Und genau solchen Läden, wie du sie gerade beschrieben hast, oder solchen Ketten, wird das im Retail sehr helfen, weil sie nämlich dann statistisch Predictive Analysis machen können. Und nicht das einzelne Geschäft ist für irgendwas verantwortlich, sondern die Entscheidung für alles, was vor Ort passiert, wird abgenommen. Ich habe gerade in Brand 1 einen Artikel gelesen zu einem Unternehmen, es hört sich sehr, sehr verrückt an, was private Schulen in Afrika hochzieht, in der die Kosten sehr gering sind, dass die Kinder dahin geschickt werden. Und die Lehrer, die da hinkommen, haben keine Lehrerausbildung, sondern die haben ein Tablet auf der Hand und lesen die ganze Zeit ein Skript ab. Also wie Roboter. Das heißt, es geht nicht darum, dass es ein Schüler-Lehrer-Verhältnis gibt, sondern die sind nichts anderes als die Ausführenden von geskripteten Stunden, die stattfinden. Und bis zu einem bestimmten Grad scheint das auch zu funktionieren. Aber fordert natürlich unsere Idee heraus, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler und was fehlt da eigentlich, wenn das im Prinzip auch ein Roboter vorlesen könnte, was da passiert und so. Aber vielleicht ist es ein Teil dessen, was man einfach ausprobieren muss, was für bestimmte Situationen eine richtige Lösung ist. Weil anders ist zum Beispiel, also es ist in Kenia, anders lassen sich private Schulen da gar nicht bezahlen von den meisten Leuten, wenn man nicht so eine stark standardisierte Form hätte, wie man so einen Unterricht abzieht.
Also die Prognosen gehen ja so weit. Ein Autor hat zum Beispiel sich mit der BWL beschäftigt, mit der WÖR BWL, die wir vielleicht alle noch kennen, so aus dem Studium. Denn WÖR gibt es ja immer noch. Er sagt, das, was da an Lehrsätzen formuliert ist, oder wie man dann halt managt nach Zahlen, nach Kennzahlen etc., all das könnte man eigentlich dann über Algorithmen machen. Eigentlich könnte die BWL in Algorithmen verdunsten.
Ja, wenn die BWL sich nicht weiterentwickelt, wenn sie quantifizierbar, also wenn sie sozusagen den Anspruch hat, wir errechnen die Welt, ja, und was bisher am Schreibtisch passiert mit dem Taschenrechner und was algorithmisierbar ist, dann kann sie verdunsten. Wenn die BWL den Anspruch hat, dass sie eine qualitative Erwartung hat daran, was sie für Aussagen trifft oder wie man mit Wirtschaft umgeht und so weiter, dann ist das ein anderes Ding. Dann gibt es eine Kombination aus quantifizierbaren Teiltätigkeiten und es gibt Intuition, Strategie, Kreativität, was man denn mit diesen ganzen Dingen da tun soll. Und das verbleibt bei den Managern. Heute können sich viele Manager hinter diesen Zahlen verstecken und hinter diesen vermeintlichen Berechnungen, weil eben vieles noch nicht in der Qualität vorausgesagt werden kann, rein quantitativ, wie man es gerne hätte. Aber ihnen wird nicht bleiben, strategische Entscheidungen zu treffen, die weit über das hinausgehen, dass man eine bestimmte Vorhersage trifft über einen Trend oder sowas. Also immer dann, wenn eine Disruption eintritt, die nicht vorhersehbar war. Ja? Dieselskandal, E-Auto, das hat niemand bei VW vorhergesehen, was die vor 2 Jahren auf der IAA angekündigt haben. Ja? Und da hätten sie noch so viel KI einsetzen können. Die hätte immer nur aus der Vergangenheit in die Zukunft extrapoliert und die Disruption, die durch ein Einzelereignis angestoßen worden ist, nicht vorausgesehen. Also zumindest, sagen wir mal nicht, solange ich mich noch mit dem Thema beschäftigen werde bis zur Rente, wird es solche Systeme nicht geben, die in der Qualität Disruption oder Weak Signals voraussehen und daraus strategische Ableitungen machen können. Das halte ich für völlig unrealistisch.
Aber das, was du sagst, ist ja ein wichtiger Hinweis. Sowohl die Managementlehre, BWL, als auch das Verhalten der Führungskräfte, das nur nach quantitativen Kriterien agiert, bis hin zum Sozialprodukt des Staates, also zu der Ermittlung des Sozialproduktes, geht es immer nur um die quantitative Dimension, nie um die qualitative. Wenn man sich da mal auch die wichtigsten Zeitschriften, Fachzeitschriften für Management international anschaut, sind 98% eher quantitativ ausgerichtet. Ganz, ganz wenige gehen in eine normative, in eine qualitative Richtung.
Ja.
Also wir könnten uns ja beispielsweise auch unterhalten, stärker auch unterhalten und die Unternehmen könnten sich auch diesem Thema widmen, wie es Menschen besser geht, wie wir die Mobilitätswende organisieren, wie wir für Nachhaltigkeit sorgen, wie wir die CO2-Emissionen reduzieren und nicht das Ganze auf Software-Update-Niveau mit Diesel-Propaganda versehen.
Ja gut, was ist das Muster, was dahinter liegt? Das Muster hinter Zahlenkolonnen ist ja Unsicherheit. Ja? Also wenn ich mir unsicher bin, dann ist es immer gut, wenn ich Zahlen habe, die irgendwas belegen oder irgendwas angeben. Insbesondere, wenn ich den Überblick verliere, zu was sind Disruptionen, die singulär sind und die zu einer vollständigen Veränderung von Sichtweisen führen. Ja? Und dass Menschen Angst davor haben, so in die Welt zu gucken und auch so ein Unternehmen zu führen, das verstehe ich. Also es ist immer gut, den Controller zu fragen, wie sehen denn die Zahlen aus und wohin werden die sich entwickeln? Selbst wenn ich dann nur 3 Monate nach vorne gucken kann, ist es immer noch besser, als wenn ich nicht weiß, was morgen passiert. Weil es völlig andere Qualitäten braucht.
Auch wenn sie meistens frisiert sind.
Selbst das Frisieren und selbst, dass das jeder weiß, macht keinen Unterschied. Weil selbst mir einzureden, es ist so ähnlich wie da, selbst wenn ich weiß, es stimmt nicht so richtig. Das gibt mir psychologisch eine Sicherheit, weil ich natürlich sagen kann, ja, aber wir hatten ja Zahlen, selbst wenn die falsch gerechnet waren. Ja? Also allein dieses Muster, das Vertrauen in Zahlen zu haben, das blinde Vertrauen in Zahlen. Ja? Anstatt in die Welt zu gucken und zu verstehen, was passiert. Also quantitativ zu denken und eine vermeintliche Sicherheit zu haben, die keine ist, aber vermeintlich, im Unterschied zu einer Offenheit nach außen, eine Wahrnehmung für Dinge, die als schwaches Signal irgendwo funken, aber die noch niemand anders mitgekriegt hat, aber für mich hochrelevant werden können. Das sind ja völlig andere, völlig unterschiedliche Fähigkeiten. Am ehesten sind diese Fähigkeiten noch bei den Leuten, die in der Strategie und in der Innovation mehr als 9 Monate, nämlich die normale Produktentwicklung, nach vorne gucken müssen. Ja? Alle anderen sind darauf getrimmt, in der Produktlinie letzten Endes für das nächste Release, das nächste Produkt und so weiter zu arbeiten. Und wenn dann noch kommt, dieses Produkt muss aber mindestens so und so viel Millionen Umsatz machen, sonst kümmern wir uns gar nicht mehr drum, dann ist schon durch die Regeln vorgegeben, dass man gar nicht auf was Neues kommen kann. Ja? Weil nur das Bestehende kann man irgendwie hochskalieren, weil das Neue, was sich dramatisch entwickelt mit einer S-Kurve, das ist nicht vorhersehbar, weil es am Anfang immer klar ist. Und für mich ist die Frage dann, bin ich in einer Position, in der ich diese S-Kurve gestalten kann, weil ich einen großen Hebel habe für einen Markt oder eben nicht. Ja? Was die Autohersteller im Augenblick machen, ist ja, sie nutzen ihre Marktmacht, einfach zu sagen, einer hat angefangen vor ein paar Wochen, wer war es, Volvo oder Jaguar, bis zum Jahr 2025 gibt es bei uns nur noch E-Autos oder mindestens alle haben einen E-Antrieb oder einen Hybrid. Ja? Und jetzt ziehen die anderen nach, weil sie nachziehen mussten. Sie brauchten eine Antwort drauf. Ja? Das war aber nicht durch irgendwas gedeckt von, wir wissen schon, wo die Batterien herkommen oder wir haben die Prototypen alle schon fertig gebaut. Das war eine einzelne Aussage, die kam. Und jetzt kommt aber eine Dynamik rein, weil durch einen bestimmten Anbieter eine Erwartungshaltung geschaffen worden ist und andere darauf reagieren müssen. Und jetzt, also dass die chinesische Regierung schon angekündigt hat, dass bald keine Verbrennungsautos mehr in China verkauft werden dürfen, das läuft da alles rein. Aber das hätte man alles auch schon vor Jahren sehen können. Man hätte schon vor Jahren entscheiden können, dass man einen systematischen Weg hat und nicht Monate braucht, um auch nur eine Ankündigung zu machen darüber, wie die nächsten 10 Jahre bei VW aussehen beispielsweise, ja.
Genauso natürlich auch die Chance wäre ja, das war jetzt im Spiegel ein ganz interessanter Artikel, dass man ja jetzt auch anders anfangen müsste, sag mal, über Plattformen nachzudenken, wie Mobilität anders organisiert wird. Das eine sind die E-Autos, aber es macht ja keinen Sinn, wenn das E-Auto im selben Stau steht wie der Verbrenner. Also
Ja.
auch da muss man ja dann weiterdenken.
Ja, aber das Weiterdenken ist gar nicht der Punkt. Das ist alles gedacht. Bei Daimler gab es als ich mich das erste Mal mit Szenariotechnik beschäftigt habe, das war Anfang der 90er, da gab es eine Abteilung in Berlin, die genau das gemacht hat. Die hat Mobilitätskonzepte für 30 Jahre in die Zukunft gedacht. Es ist alles vorhanden. Das ist nicht Magic oder neu oder sowas, sondern es ist einfach nicht aufs Tapet gekommen bei Daimler. Ja? Und wenn Sie heute sagen, Sie sind ein Mobilitätskonzern oder wollen das werden, dann sind das keine Sachen, die man sich jetzt schlagartig neu ausgedacht hat, sondern die selbst in der Organisation schon jahrzehntelang kolportiert worden sind. Aber es hat keinen Katalysator gegeben oder zu wenig Katalysatoren, damit solche Ideen an die Oberfläche kommen und dann wirklich von jemandem aufgegriffen werden, der Entscheidungsgewalt hat und nicht der sich, sagen wir mal, als Placebo so eine Abteilung leistet, die auch mal 30 Jahre nach vorne guckt für Daimler.
Das war, glaube ich, ein Lab in Berlin, ne?
Ja, die hatten Innovationslab, das gibt es inzwischen nicht mehr, habe ich jetzt erfahren. Die sind nach Sindelfingen umgezogen, was auch eine Aussage ist. Ja? Warum zieht also das Lab nach Sindelfingen, was für Zetsche eine größere Relevanz hat? Keine Ahnung. Ja? Also man kann alle möglichen, also es ist schon interessant, wie Abteilungen gegründet werden, was sie tun und wann sie wieder geschlossen werden. Das sagt sehr viel aus. Bei Vodafone ist die Innovationsabteilung geschlossen worden vor mehreren Jahren. Ja, also es sagt immer was darüber aus, in welcher Denke ist ein Konzern eigentlich unterwegs, selbst wenn er viel Puffer hat und viel Ressourcen hätte, sich um sowas zu kümmern und auch seine eigene Zukunft abzusichern. Eigentlich geht es ja darum. Warum tut das dann nicht? Das ist eine spannende Frage. Ja.
Also ich habe mal den Chef dieses Labs mal gehört beim Vortrag und du hast recht, das war eigentlich ein sehr, sehr pfiffiges Kerlchen. Der hat ja dieses Motto ausgegeben, drop your tools, ne? Schmeiße deine Werkzeuge weg, um halt wieder neue Wege zu erkennen. Also das war gar nicht so ein dämlicher Vortrag. Und wie du sagtest, also Mobilitätskonzepte weiterzudenken, das ist kein Rocket Science. Wie man, sag mal, eben auch eine Infrastruktur neu entwickeln muss, einen Verkehrswegeplan neu entwickeln muss, all das kann man ableiten. Nur habe ich den Eindruck, dass sowohl die Politik als auch die Autokonzerne an der Schraube nicht drehen.
Naja, Sie haben angekündigt, dass Sie jetzt drehen müssen. Und durch die, finde ich, sehr knappen Vorgaben innerhalb von 8 Jahren, weiß ich nicht, 300 Modelle von VW elektrisch zu machen, es war völlig klar, dass kein Autohersteller allein die Batteriekapazität herstellen kann, die notwendig ist, um das zu leisten. Ja? Es gibt eine Abhängigkeit, also interessant ist auch, es gibt eine Abhängigkeit zwischen der Energiewende und den E-Autos. Ja, wenn die Schätzung ist, wir brauchen 15% mehr Stromproduktion, wenn wir auch nur annähernd mit diesen elektrischen Autos irgendwie in die Produktion kommen wollen, dann nützt es halt nichts, ganz viele Autos zu bauen und dann zu fragen, wo kommt denn der Strom her? Sondern das erleben wir jetzt schon bei den Leitungen von Norden nach Süden. Es hat jahrelangen Vorlauf, um die wichtigsten Leitungen auch nur zu ziehen, geschweige denn irgendwie die ganzen Diskussionen, die es gibt, wie dann verteilt wird und wer davon profitiert und so weiter. Wir sind in einer Gesellschaft, in der verschiedene, sehr grundsätzliche Entscheidungen sehr grundsätzlich voneinander abhängig sind und eine Einzelentscheidung an einer Stelle nicht zum Erfolg wird, wenn eine andere nicht mitgenommen wird. Und je mehr Lobbygruppen, ob jetzt Politik, Wirtschaft oder einfach nur öffentliche Meinung, sehr dediziert andere Wahrnehmungen haben, was Sinn macht oder was sie behalten wollen und was nicht, desto schwerer ist es, eine Abstimmung zu finden. Und es braucht offensichtlich, das ist vielleicht das, was man lernen kann, es braucht offensichtlich einzelne Ereignisse, dramatische Ereignisse, um diese, Krisen hervorzurufen, die es vorher nicht gab. Also bei Fukushima haben wir gesehen, aha, es geht also doch, aus der Atomkraft auszusteigen, man muss es nur wollen. Jetzt haben wir den Dieselskandal, gleichzeitig schon den immer größer werdenden Druck durch Tesla und ähnliche.
Und den Kartellskandal.
Den was?
Den Kartellskandal.
Der Kartell, ja, das ist ja quasi nur Sahnehäubchen, ja. Es ist für mich, also es ist kein unabhängiges Ereignis, es ist für mich eher eine Bestätigung, wie was für eine Dynamik das ist, in der das Ganze bisher passiert ist. Ja.
Ja.
Und das wird sich auch nicht prinzipiell ändern an der Stelle. Das glaube ich auch nicht. Aber es zeigt, aha, hoffentlich sind Menschen nicht in der Lage, es hat das eben mit lange nach vorne gucken zu tun, die Dinge zu antizipieren, unter denen sie selber leiden werden, wenn es nicht zwingend notwendig ist, sich umzuorientieren. Und jetzt haben wir eben an ganz vielen Stellen von einer abhängigen, wichtigen Entscheidung getroffen. Und die bringen uns eben wieder ein Stück weiter, ja. Und da spielt die, jetzt kommen wir wieder zurück auf künstliche Intelligenz, da spielt die natürlich auch eine große Rolle, weil die meisten dieser Konzepte, die dann in Zukunft auf uns zurollen, haben immer was damit zu tun, dass KI eine sehr große Rolle spielen wird.
Ja. Ja. Wenn nun Tätigkeiten vernichtet werden und Jobs nicht wegfallen sollen, wie müsste für dich, sag mal, die ideale Organisation aussehen, die das kompensiert?
Normativ oder deskriptiv.
Ja. Du, mach, wie du denkst.
Ja. Also, wenn das Ziel ist, ein Unternehmen zukunftsfähig zu machen, dann brauche ich Mitarbeiter, die, was du gerade schon sagtest, die nicht methodenverhaftet sind, sondern die auf der einen Seite methodisch arbeiten, aber auf der anderen Seite nicht kleben an Methoden, sondern sagen, was funktioniert in einer bestimmten Situation und wenn das nicht mehr da ist, dann nehmen wir die nächste. Ja? Also eine Experimentierfreude, eine allgemeine Offenheit und eigentlich viele Menschen mit T-Profil. Also eine große Breite an prinzipiellen Fähigkeiten, ein Grundverständnis von ganz vielen Disziplinen, insbesondere denen, die nicht meine die Spezialdisziplinen sind und dann 1, 2 oder 3 sehr spezifische Domänen, in denen ich mich auskenne, die aber auch nichts miteinander zu tun haben. Also wenn ich, sagen wir mal, ein guter Moderator bin und gleichzeitig im Marketing bin, aber eigentlich dann auch noch Webentwickler. Ja? Das befruchtet eher, wenn man sehr unterschiedliche Sachen miteinander kombinieren kann, weil man eben aus Domänen auch Konzepte übernehmen kann. Also ich sehe, es gibt nur eine Möglichkeit für Firmen, einen gewissen Puffer zu haben gegenüber den Unsicherheiten der Zukunft, wenn sie die Flexibilität dadurch erhöhen, dass sie ihre eigenen Mitarbeiter in eine Position bringen oder in ein Persönlichkeitsprofil bringen, dass die selber diese Herausforderung annehmen. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt oder birgt Risiken, die in Zukunft immer weniger zu begrenzen sind.
Ja, prima, Stefan, dann werden wir mal die Diskussion weiterführen. Das Studio Z, was ich da aufschlage auf der Fachmesse Zukunft Personal, wird das natürlich weiter diskutieren, sowohl mit Personalmanagern aus unterschiedlichen Branchen, von unterschiedlichsten Unternehmen, als auch natürlich mit denen, die in dem wissenschaftlichen Sektor tätig sind und auch Praktiker sind und auch politische Verantwortung tragen. Da sind also die unterschiedlichsten Protagonisten da. Das wird man alles am 19. und 20. September dann erleben in Studio Z. Und ja, du hast eine schöne Steilvorlage gegeben. Und ja, insofern, man hört, sieht und streamt sich dann spätestens wieder nächste Woche. Und vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Danke. Ciao.